So, hallo, ich bin Fanny Pittag. Wenn denn noch jemand die Türen bitte schließen könnte, dann können wir anfangen. Danke. Okay, ich, versteht mich jeder? Okay. Okay, mein Thema sind Callcenter-Risiken und Nebenwirkungen. Ich hatte folgende Beweggründe, diesen Vortrag zu halten. Einmal aus, wenn ich irgendjemandem erzählt hätte, ich arbeite in einem Callcenter, dann einmal das Desinteresse und die Unwissenheit, da ich da viele einfach nicht wissen, was das genau bedeutet, welchen Stress das unter anderem mit sich zieht, in einem Callcenter zu arbeiten. Außerdem was es für Stress mit sich zieht, überhaupt in einem Callcenter zu arbeiten und unter anderem einfach mal die Branche zu erklären, da einfach viele Vorurteile bestehen. Wir gehen folgendermaßen vor. Einmal erkläre ich Callcenter im Allgemeinen. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da in einer Hotline anruft? Ob das jetzt ein Großraumbüro ist oder ob man direkt bei einem einzelnen Mitarbeiter anruft? Dann ein paar Zahlen und Fakten. Die Ziele. Dann erkläre ich kurz ein bisschen was zur Technik, werde die Oberflächenbeschichtung des CRM ankratzen und dann noch einiges zum Datenschutz sagen, da gerade im CRM-Bereich sich sehr bemüht wird, den Datenschutz zu brechen und den Kunden immer mehr versucht wird, alle Informationen rauszukitzeln, die es nur gibt und die dann fürs Unternehmen und auch fürs Unternehmen weiter mitzuteilen. Und dann gibt es noch praktische Lebenshilfen, wie man am besten eine Hotline anruft, wie man sich dort verhält und wie man dem Agent und sich das am einfachsten macht, um sein Problem bzw. sein Anliegen dann zu klären. So, anfangen tun wir mit den Hotlines selber. Es gibt also Auskunftsdienste, das wäre also 11833 oder Telegate oder sonst was, wo das Telefonbuch einfach vorgelesen wird, falls man zu faul ist, sich das selber aus dem Internet rauszuholen. Dann Telekommunikationsdienste, das heißt unter anderem Mobilfunkanbieter, O+, E+, O2, alles, was man da halt für Fragen hat, Tarifänderungen, Produktinformationen, Umzugsmeldungen. Dann Automobilindustrie, die sich selber dafür die selber jetzt gerade anfängt, ihre Kunden zu informieren. Denn Energieversorger ist eine sehr große Sparte, private Energieversorger und Stadtwerke, wo man anruft und dann gerade jetzt, wo der Strommarkt liberalisiert wurde, ab 1995 halt seinen Stromanbieter frei wählen kann. Zum Beispiel, dass man jetzt im Bereich der, sagen wir jetzt in Hamburg, auch Strom von der E.ON bekommen kann, die eigentlich in Bayern sitzen. So, dann Verlage, Versandhandel, Otto, Quelle und natürlich Touristik im Sinne von Fluggesellschaften und normalen Anbietern, die, wo man einfach per Telefon seine Reise buchen kann. Dann ist hier die Definition der Telearbeit, die fand ich recht hübsch, weil sie so schön aufgebauscht ist. Ich lese sie am besten mal vor. Telearbeit liegt in der Regel dann vor, wenn mit einer gewissen Regelmäßigkeit Arbeitsaufgaben außerhalb der Arbeitsräume des beschäftigten Unternehmens ausgeführt werden und dabei Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt werden. Die Definition ist von 1994. Letztendlich heißt es Outsourcing von Arbeit, die ein damit man einen Mitarbeiter entlasten kann. So, dann haben wir die Definition von Call, also der Kundenkontakt. Es gibt dann solche Begriffe wie Callen, ich habe gerade gecallt oder was hast du für einen Call gehabt? Also es ist einfach bloß das Gespräch, ja, das ist Englisch. So, denn der Agent, das ist, ich finde diese Berufsbezeichnung sehr schön, wenn man sagt, ich bin Callcenter Agent, klingt einfach viel besser als Telefonistin. Also es ist letztendlich Telefonistin, weil die Arbeitsaufgaben sind so eingeschränkt, dass man nichts mehr macht, als einen Anruf aufzunehmen, das Problem irgendwo in eine Datenbank einzugeben und weiterzuleiten. So, dann haben wir die Begriffe Inbound, Outbound und In-House. Inbound sind also Service-Hotlines, wo der Call reingeht, also wenn man bei einem Mobilfunkunternehmen anruft und möchte seinen Tarif ändern in den viel günstigeren Privattarif, dann kann man das halt dem Agent sagen und der gibt das dann ein und schickt einem das entsprechend zu oder sagt, das ist jetzt geändert. Außerdem findet gleichzeitig die Datenbankpflege statt, das heißt, der Agent wird sie dann fragen, ob sie auch per E-Mail erreichbar sind, ob sie noch eine zweite Telefonnummer haben, ob sie auch noch eine ob sie eine Telefonnummer haben, an der sie außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sind. Dann Kundenbindung durch optimale Gesprächsführung heißt also, dass es einen speziellen Leitfaden gibt bei jeder Agentur inzwischen, wo die eingehalten werden müssen. Das heißt, man hat eine spezielle Begrüßung. Beispiel wäre jetzt willkommen bei der Direktbank XY, mein Name ist, was kann ich für Sie tun? Diese Sätze sind unheimlich lang, eine Begrüßung dauert meistens bis zu 5 oder 6 Sekunden und für ein Anfangsgespräch ist das unheimlich lang und wenn man sich das in Ruhe anhört, ist der Agent sehr viel zufriedener, da er diesen Satz sagen kann, da er, wenn er den nicht aussprechen kann, eine Abmahnung bekommt und damit dann eher seinen Job verliert. Doch. Wie bitte? Also es ist einfach angenehmer für beide Seiten, wenn die Telefonisten möglichst ausgesprochen lassen wird. Das wird kontrolliert durch die ACD-Anlage, die ich im Bereich Technik erklären werde. So, dann haben wir den Outbound. Das sind die gestresstesten Agents und das ist auch bei dem Kunden am stressigsten. Dann wird halt angerufen zu einer bestimmten Tageszeit und dann werden sie halt gefragt, ob sie was... Also da kommt dann so eine hübsche Eingangsfrage, haben Sie Probleme mit menschlichem Körpergeruch? Und dann fängt das halt so an. Mit einer Deodorant-Umfrage von, zum Beispiel von der Firma Emnet oder Forsa. Und dann, wenn Sie dann auch noch sagen, ja, ich kenne ein paar Deo-Firmen, zum Beispiel Fahr und Rexona, dann werden Sie also im ganzen Fragenkatalog zu der Firma Fahr durchgefragt, ob Ihnen die Verpackung anspricht, ob der Duft Ihnen gefällt, was würden Sie verändern an dem Produkt, finden Sie den Preis okay? Dann geht das mit Rexona weiter, immer in dieser Abstufung, trifft zu, trifft gar nicht zu, in meistens 6 Abstufungen. Und dann werden Sie am Ende nochmal gefragt, ob Ihnen inzwischen weitere Firmen eingefallen, die auch Deodorants herstellen. Dann geht das mit den weiteren Firmen immer noch so weiter. Und wenn Sie während des Gesprächs dann auflegen, hat der Agent also seine Provision nicht. Das heißt, wenn Sie schon 20 Minuten mit dem Agent telefoniert haben, kriegt er dafür genau gar keine Bezahlung. Wenn Sie aber das Gespräch beenden und dann freundlich noch anbieten, Ihre Telefonnummer auch für weitere Befragungen weiterzugeben, dann werden Sie ganz bestimmt nochmal angerufen und der Agent wird sich freuen, dass er ein bisschen Geld verdient hat. Ja, das ist Marktforschung. Adressqualifizierung ist meistens, also neulich hat mir ein Bekannter erzählt, als er gekündigt wurde in seinem Callcenter, waren sie im Telefonbuch bei H. Das heißt, Firmen, die besonders private Firmen, die versuchen, neue Kundenstamm aufzubauen, telefonieren einfach das Telefonbuch durch und kontrollieren dann halt, ob die Telefonnummern alle stimmen, nehmen das in ihre Excel-Tabelle auf und streichen, haken das dann ab und geben das dann weiter. So telefonische Interessentengewinnung ist also das Ähnliche. Wenn man schon die Adresse qualifiziert hat, fragt man auch gleich, ob nicht Interesse an dem Produkt besteht. Ja, bitte?
Mich würde zwischendurch mal interessieren, ja? Ob das nicht ganz einfach unter den Begriff Kaltakquise fällt. Das ist eigentlich verboten, Privatleute anzurufen,
ja,
und Produkte zu verkaufen.
Aber man macht es trotzdem.
Ja, okay. Ja, also, für gewöhnlich ist meine Strategie dann herauszufinden, wie ich denjenigen erreichen kann, beziehungsweise welche Firma das ist, und verbindlichen Kontakt zu kriegen. Und ich schrecke auch nicht davor zurück, die Firmen anzuzeigen. Weil das Kaltakquise ist, weil mich das einfach stört, in meinem Privatbereich angerufen zu werden und so weiter.
Natürlich. Es ist aber ein sehr großer Zeitaufwand, sämtliche Callcenter, zum Beispiel jetzt in Berlin gibt es über 200 Callcenter, durchzugehen und sich da jetzt erstmal durchs Assessment Center zu stürzen, um dann rauszufinden, dass sie doch nur aus dem Telefonbuch telefonieren und dann die zu verklagen. Es kostet einfach sehr viel einen Rechtsstreit, dann die Rechtsberatung. Ja, na, letztendlich geht es ja darauf hinaus, dass es verboten wird. Also beziehungsweise, dass die Callcenter dann nicht mehr arbeiten können, was dann auch wieder daran liegt, dass sich die Leute davon ernähren. Und dann muss man einfach abwägen, ob es sich lohnt, wirklich eine Anzeige zu machen. Wenn jetzt ein Callcenter 200 Mitarbeiter hat, müssen halt alle 200 Mitarbeiter gehen.
Also ich weiß nicht, ob wir jetzt diesen Punkt wirklich ausweiten sollten, aber ich denke mal, es gibt einfach auch geschicktere Formen der Werbung, als Leute während ihrer privaten Zeit anzurufen und ihnen Produkte zu verkaufen, die sie wahrscheinlich selbst gewählt hätten, wenn sie sich dafür interessieren würden. Mhm. Also das ist einfach verschwendeter Aufwand, würde ich mal sagen. Insofern wären diese 200 Leute in anderen Bereichen viel besser angestellt. Aber das nur am Rande.
Ja, nehme ich so hin. Okay, dann... Also zu Outbound da und Inbound, zu diesen ganzen spezielleren Problemen, würde ich dann einfach um 13 Uhr auf die Callcenter-Anekdoten im Saal 5 verweisen. So, dann gibt es In-House, das ist sozusagen das Gegenstück zur Outsourcing-Welle, wo man die ganzen Callcenter-Agenturen, die sich gebildet haben, sozusagen Konkurrenzunternehmen aufgemacht hat. Zum Beispiel Lufthansa hat sehr viele eigene Callcenter. Dort geht es den Mitarbeitern sehr viel besser, da sie bei der Lufthansa zum Beispiel dann spezielle Verträge haben. Die kriegen Urlaubsgeld und Krankengeld und können glaube ich, sogar billiger fliegen und kriegen irgendwie diese Bonusmeilen, wenn sie in diesem Callcenter selber telefonieren. Bei Banken ist es auch so, dass richtig ausgebildete Bankkauffrauen dort sitzen, die dann halt gerne mal statt jetzt in der Filiale selber zu sitzen und Überweisungen entgegenzunehmen, dann einfach mal im Callcenter sitzen und dort die Riester-Rente erklären oder irgendwelche Versicherungen. So, dann kommen wir zu den Zahlen und Fakten. Also das Gesamtvolumen der Telearbeit, das ist der Großbegriff praktisch über den ganzen Callcenter-Bereich, die ganzen Callcenter-Agenturen, ist über 400% gewachsen seit 1985 und der Branche wird ein weiteres Wachstum nachgesagt. Man meinte irgendwie 1998, dass es 2005 über 3000 Callcenter geben wird. Die Prognose ist aber recht unrealistisch, da es erstens nicht die Arbeitskräfte gibt und zweitens nicht den Bedarf bei so vielen Callcentern. Das heißt, dass dann, also 3000 Callcenter, wenn man nimmt 200 Mitarbeiter in jedem Callcenter, das wäre einfach viel zu viel. Da müsste man praktisch alles mit Hotlines abdecken und so ein, also bei einem Stadtwerk jetzt ein Beispiel, es gehen sehr viele Leute immer noch zu dem Stadtwerk hin und fragen denn, was mit ihrer Rechnung ist. So, und letztendlich ist der Trend, dass die Qualitätsansprüche steigen, dass einmal die Firmen mehr über das Telefon abwickeln möchten und auch die Kunden eigentlich, jedenfalls sagt man es dem Kunden nach, dass mehr Qualitätsansprüche gewünscht sind, dass man sämtliche Informationen über das Telefon abwickeln kann und das dann halt nochmal in einer schriftlichen Bestätigung bekommt, beziehungsweise die ganzen komplexen Produkte, Mobilfunk, Automobilindustrie, also ob man jetzt ein Auto per Telefon bestellen kann, ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber soll es halt alles irgendwann mal geben. Auch dann Verbindung mit Internet und Chat und dass man das dann irgendwie noch mit Live und Webcam, aber es dauert ewig. So, dann haben wir hier die Zahlen, das ist eine Zusammenfassung von der arbeitenden Bevölkerung in Europa, die in der Telearbeit beschäftigt ist. Und wenn man dann mal hier sieht, das kleine Finnland mit seinen 5 Millionen Einwohnern und dann das Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern, dann gibt es halt schon einen Unterschied, wie viele, in Anführungsstrichen, wie modern Schweden, Finnland und Niederlande sind und sich mit den Hotlines auseinandersetzen und alles versuchen, möglichst per Telefon erledigen zu können, beziehungsweise auch per Internet, SMS, Chat.
Und wann ist die?
Die ist von 1998. Das sind relative Zahlen, ja. Also 10% aller der arbeitenden Bevölkerung in Finnland sind telearbeitend, Vollzeit angestellt. Das Problem war bei dieser Grafik, dass unten Telearbeiter, das habe ich vergessen blau zu machen, sonst wäre es natürlich übersichtlicher. So, das Graue sind dann zusätzlich telearbeitend, sprich Teilzeit bzw. freier Mitarbeiter. So, dann haben wir hier auch von 1998 eine Grafik, wo Kreditinstitute, Versicherung, verarbeitendes Gewerbe, also was geplant ist und beziehungsweise was schon eingeführt ist an Telearbeit. Also gemeinnützige Organisationen wäre zum Beispiel bei diesen Flutopferkatastrophen, dass da die Hotlines geschaltet wurden, dass das immer noch mehr gesteigert werden muss und da ist ein sehr großes Wachstum. Bei Landwirtschaft ist es halt fraglich, inwiefern man seinen Acker bestellen kann per Telefon und private Dienstleistungen, ja, die nehmen auch noch zu, aber das sind meistens mittelständige Unternehmen, die sich gar nicht jetzt die ganzen Mitarbeiter leisten können, um wirklich ein ausgeprägtes Callcenter und die Agents alle zu schulen. Fragen erstmal? Okay. So, dann ist das eigentliche Ziel dieses... ja, bitte. Ja.
Also eine Frage. Und zwar ist das bei...
Welche Grafik? Die davor?
Oder? Nee, also es taucht gar nicht auf, deswegen frage ich das.
Okay.
Vielleicht weißt du das zu beantworten. Und zwar ist das so, dass im Computerarbeitsbereich sind 1% aller Beschäftigten tätig halt. So, also es gibt 1%, aber das Bruttosozialprodukt, was den Computerarbeitsbereich ausmacht, macht 17% vom Gesamten aus halt. Weißt du die Relation von der Telearbeit? Also oder fällt das mit in diesen Computerarbeitsbereich?
Das fällt mit in den Computerarbeitsbereich.
Ach so.
Von wann ist das jetzt, dieses 1%?
2001.
2001.
Also die Frage ist ja...
Also Computerarbeitsplatz heißt, also am Computer arbeiten, also ich glaube... Nee,
das geht eigentlich nur um Produktion und Verkauf und so weiter und so fort. Also alle... 1% aller Beschäftigten sind in diesem Computerarbeitsbereich, was Produktion und Verkauf und Ähnliches angeht. Halt, und die machen aber 17% des Bruttosozialprodukts aus. Also die Frage dessen, was da erwirtschaftet wird. Halt. Und das ist relativ viel für die wenigen, die dort arbeiten. Halt, und die Frage wäre jetzt, also wie viel erarbeitet die Telearbeit?
Also, also die Telearbeit wäre dann, also die genaue Zahl habe ich nicht. Das sind, also wenn man hier jetzt die arbeitende Bevölkerung sieht, das sind knapp 9%, also kann man auch von 9% Telearbeit ausgehen. Das weiß ich nicht, das bitte ich zu ergoogeln. Bei Google einfach nachgucken. So, dann das letztendliche Ziel ist es also, den Kunden möglichst glücklich an das Unternehmen zu binden, dass er zufrieden ist, dass er auf allen möglichen Wegen mit dem Unternehmen in Kontakt treten kann. um ihn mit immer mehr Produkten zu überschütten, um einmal das Unternehmen zu steigern und dann also das Wachstum des Unternehmens zu steigern und den Kunden, also den ganzen Kundenlebenszyklus, nennt man das, an das Unternehmen dann anzupassen und dass der Kunde also nie mehr das Unternehmen wechselt und sich auch für andere Produkte entscheidet, die ihm denn das Unternehmen empfiehlt, auch wenn die unternehmensübergreifend sind. Und dabei konzentriert man sich auf folgende Schwerpunkte. Das ist jetzt eine Grafik von der Callcenter Akademie, also einfach Internetadresse callcenterakademie.de. Das sind jetzt von 29 Unternehmen in Berlin, die Callcenter-Agenturen bzw. Hotlines führen, und dort beschäftigt man sich, also die größten sind der Vertrieb und die Produktinformationen, das heißt, das ist besonders inbound hier in Berlin großes, und dann wird man halt, ja, Produktinformationen müsste eigentlich klar sein, dass Hotlines dazu sind, die immer, die informieren über die bestimmten Produkte. So, Marktforschung wäre also dann wieder outbound, Nachfassaktionen wären auch outbound. Soll ich irgendeinen Begriff erklären?
Was denn Fulfillment?
Das ist, wenn du jetzt anrufst und sagst, ich habe mein Paket nicht bekommen, bei UPS zum Beispiel, und dann sage ich als Agent, na, sind Sie sicher, dass Sie das dann bestellt haben, und dann haben Sie irgendeinen Bon oder irgendeinen Strichcode, den muss man ihn halt durchsagen, und dann sucht man das, dann wird eine Suchaktion aufgegeben, und das, also das ist, ja, Reklamationen. Also ich muss zugeben, dass die Grafik, also geht halt auf die Schwerpunkte. Man kann halt Reklamationen nicht unbedingt alles zusammenfassen unter Mahnwesen. Also man hätte jetzt Mahnwesen und Fulfillment auch zusammenfassen können. Andererseits sind es auch wieder völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich eine falsche Rechnung der Telekom bekommen habe und kein ordentliches Paket, beziehungsweise das Paket beschädigt oder gar nicht von einem anderen Transportunternehmen. Ja, Beschwerdemanagement wäre jetzt zum Beispiel bei der BVG-Hotline, dass der Bus nicht gekommen ist, beziehungsweise dass der Bus einfach weitergefahren ist. Also kann man sich auch wunderbar beschweren. Kriegt man sogar eine Fahrkarte zugeschickt. So, dann sind wir bei der eigentlichen, bei dem wichtigen Thema von Arbeit und Gesundheit. Das habe ich zusammengefasst. Vielleicht beantwortet das auch ein bisschen die Frage, wie viel tätig sind im Bereich. Also die Zahl der Arbeitsplätze hat sich also in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Sehr hoch sind die Fluktuationsraten der Mitarbeiter, also zu 50%. Das liegt meistens an den viel zu kurzen Arbeitsverträgen, beziehungsweise an den Verträgen, wenn man die mit einer Agentur hat, dass die projektgebunden sind und sobald das Projekt ausläuft, das heißt von Firmen, die, nehmen wir jetzt mal einen privaten Stromanbieter, wenn die wieder Insolvenz anmelden, dann läuft das Projekt gleichzeitig aus. Wenn man als Agent einen Projektvertrag hat, kann man damit sich auch verabschieden und die Agentur wird einen meistens nicht übernehmen. Dass in Berlin sehr viele Arbeitskräfte gibt, die auch für weniger als 6 Euro arbeiten würden. So, auf der anderen Seite ist halt das gesundheitliche Risiko sehr hoch, auf das ich gleich eingehen werde. So, der Anstieg der Arbeitsplätze ist also im Jahr 2000 auf über 119.000 Arbeitsplätze gestiegen. Das also, und fürs Jahr 2002 sind das ungefähr dann 122.000 irgendwie, aber nicht mehr. Meistens sind es, also es sind jetzt auch nur Vollzeitangestellte und Teilzeitangestellte, die freien Mitarbeiter, die also über Gewerbeschein oder über andere steuerliche Hinterlücken arbeiten, die werden ja nie in die Statistik mit aufgenommen. ABM-Kräfte übrigens auch nicht, die beim Arbeitsamt dann durch das Arbeitsamt in das Callcenter mit eingeschult werden, um den Beruf des Callcenter-Agents zu erlernen. So, dann habe ich hier die drei größten Callcenter-Agenturen aufgezeigt. Die größte Agentur ist Seatel Corporation. Die hat 19.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Diese Quelle ist aus der Callcenter Profi 2002, die 10 größten Callcenter-Agenturen zusammengefasst hat. Und davon habe ich mir einfach die drei, die oben stehen, zusammengenommen. Callcenter-Agenturen kann man sich also vorstellen, dass die besonders in Gebieten, in Industriegebieten, da wo die Miete billig ist, Großraumbüros praktisch aufstellen und dann möglichst noch versuchen, eine gute Busverbindung oder eine Bahnverbindung anzubringen, dass die Mitarbeiter auch morgens um 6 Uhr dann wieder weggehen können von der Arbeit, wenn also ein 24/7, also ein 24-Stunden-Hotline und 7 Tage die Woche ist, da das sozusagen Aushängeschild, das ist Nonplusultra, wenn man 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Und ja, also die Waage liegt halt dann zwischen also billigen Mieten und halt möglichst Arbeitsplätze, die auch nicht so teuer sind. Das heißt, dass dann eher in Mecklenburg-Vorpommern diese Großraumbüros stehen, zum Beispiel von Telegate, die haben um Schwerin rum, um Pasewalk rum ein paar Callcenter. Und in Berlin sind die Mieten auch nicht so hoch, deswegen sind ja auch sehr viele größere Unternehmen angesiedelt.
Ein Arbeitsplätze?
Ja, bitte?
Ein Arbeitsplätze, dann wäre ich damit einbezogen.
Was bitte?
Heimarbeitsplätze.
Ach, Heimarbeitsplätze. Heimarbeitsplätze werden in der Regel nicht mit aufgenommen, da das ja freie Mitarbeiter sind und die nicht mit in der Statistik auftauchen, da die auch kein Arbeitslosengeld und so bekommen würden. Die haben keinen richtigen Arbeitsvertrag. Also es ist ein großes Unterfangen, Heimarbeitsplätze zu zählen in Deutschland. So, also dann habe ich hier zusammengefasst, die 10 größten Agenturen beschäftigen insgesamt 33.962 Agents und die erledigen also im Jahr 686 Millionen Calls. Das würde pro Tag auf einen Agent, der Vollzeit arbeitet, auf ca. 50 Calls rauskommen, wenn ein Call mal 3 Minuten, mal 10 Minuten läuft. In der Regel ist es so, dass die Vorgabe ist, dass wenn ein Gespräch länger als 3 Minuten dauert, das zu lang ist und dann wird der Agent auch nervös, weil sein Teamleiter oder sein Supervisor hinter ihm steht und dann gerät er unter Druck und dann kann das meistens das Anliegen nicht mehr gelöst werden. So, und bei so vielen Calls hat man halt große gesundheitliche Probleme, einmal mit der Stimme, dann physische und psychische Belastung, dann ein Diabetesrisiko ab 5 Jahren Tätigkeit. Das ist eine Studie vom Hessischen Sozialministerium, die ich noch als Download dann anbiete, später auf dem Link für die Doku. Dann gibt es...
Kannst du das kurz erläutern?
Ja, mache ich gleich. Und zwar hier. Erkläre ich gleich, ja. Achso, okay. Also Diabetesrisiko durch die Aufregung, durch den Stress, dass einfach sehr viel Adrenalin, besonders im Outbound, wenn man ist unter dem Druck zu verkaufen, beziehungsweise wenn man im Versandhandel arbeitet und beziehungsweise bei einem Kosmetikkonzern, nehmen wir jetzt das Beispiel, man ruft bei einem Kosmetikkonzern an und will diesen Lippenstift bestellen, der in diesem Katalog ist. Dann wird der Agent dazu angehalten, auch noch andere Produkte anzubieten und muss die verkaufen. Das heißt, das erscheint dann zu dem Kunden und zu dem Produkt des Lippenstiftes noch andere Produkte, die der Agent dem Kunden verkaufen muss. Und wenn er das nicht verkauft und gerät er einfach sehr unter Druck, denn bei Outbound ist, wenn da muss man ein bestimmtes Pensum schaffen an Adressen, die zu qualifizieren sind. Und dadurch entsteht einfach ein sehr hoher Adrenalinspiegel, dass man sich selber hochpusht. Dann im Ruhemoment geht dann der Noradrenalinspiegel wieder runter. Und dadurch dann hängt das noch mit den erhöhten Blutfettwerten zusammen. Bei dem Stress nimmt sich der Körper Fett aus den Fettreserven, die dann in die Blutbahnen kommen und unter anderem dann auch die Arterien verstopfen und dann zu Vergesslichkeit führen. Und das hängt alles mit dem Kreislauf dann zusammen und den Kreislauferkrankungen. Ich habe mich jetzt etwas verhaspelt. Ich würde sagen, ich erkläre das einfach nochmal dann um 13 Uhr. Also ich habe da auch die Studie vorliegen, dann kann dann jeder nachklicken. Okay? So, dann Herzfrequenzstörungen erkläre ich noch kurz. Also durch die Aufregung. Also man hat halt EEGs, also Kopf- und EKGs gemacht, um rauszufinden, inwiefern denn, warum die so zittern, wenn sie mit Kunden sprechen, warum Schweißausbrüche sind. Und dann ist einfach so, dass die Herzfrequenzvariabilität gering ist, dass ein Herzschlag immer nur ist und meistens ein viel zu schneller. Und dann hat man dieses typische Burnout-Syndrom, dass man total ausgebrannt ist und nicht mehr runterkommt, also sich nicht mehr beruhigen kann, wie jetzt zum Beispiel bei einem ganz normalen 9 bis 17 Uhr Job, wo man dann nach Hause geht und sich ein Bier holt und vorm Fernseher sitzt. Das ist im Callcenter anders, weil man immer noch die ganzen emotionalen Belastungen mit sich trägt. Und die ganzen Stressfaktoren habe ich hier nochmal aufgezeigt. Das heißt, erstmal muss man sich das vorstellen, dass man jetzt nicht, wenn man jetzt in einem Callcenter anruft, in einer Hotline, ruft man ja jetzt nicht bei dem Mitarbeiter an, der persönlich für einen zuständig ist, sondern in einem Großraumbüro, ungefähr so groß wie dieser Raum. Dann sind da lauter so eine Schreibtische nebeneinander gestellt. Manchmal sind auch Pappwände dazwischen, die als Lärmschutz dienen. Und da kann man sich vorstellen, dass erstens das Raumklima sehr trocken ist und zweitens der Lärmpegel sehr hoch. Die Headsets sehr schlecht, das heißt die Ohrmuscheln, die eigentlich den Lärm auch noch mit abhalten sollen, nur dazu dienen, die Stimme des Kunden zu übertragen. Und dass man dadurch einfach das erstmal alles abschalten muss, um sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Zweitens kommt dann die emotionale Belastung hinzu, wenn man jetzt Rechnungsreklamationen bei der Telekom macht. Gibt es also wirklich, da habe ich Geschichten gehört, das ist, also die Agents müssen dann wirklich erstmal auf Nacharbeit gehen, bei dieser ACD-Anlage, erkläre ich gleich, um dann erstmal sich wieder zu beruhigen und runterzukommen. Da einfach sehr viel Informationen gar nicht gegeben werden, beziehungsweise man die nur zum Schluss erhält oder sogar erst vom Kunden mitbekommt, um sie dann dem nächsten Kunden weiterzuerzählen. Und meistens sind das dann auch Probleme dabei, dass man sich von dem Kunden die Rechnung erklären lassen muss, da man die gar nicht auf dem Bildschirm sieht, um das dann nachzuvollziehen. So, dann entsteht natürlich auch ein großer Druck. Dadurch, dass so kurze Arbeitsverträge sind, beziehungsweise, also es ist eine sehr lange Probezeit von 6 Monaten, meistens von 3 bis 6 Monaten, die man durchhalten muss, bevor man überhaupt erstmal voll angestellt wird, das heißt 50 Cent oder 1 Euro mehr bekommt. Dann gibt es bei ADM, das ist auch mit einer der größten Callcenter-Agenturen, da sollte man es sein lassen, einen Urlaubsantrag zu stellen. Die Mitarbeiter, die ich kannte, die bei ADM waren, wurden alle gekündigt, weil sie es wagten, einen Urlaubsanspruch geltend zu machen, der aber arbeitsrechtlich zugeschrieben ist, wenn man einen Teilzeit, also wenn man überhaupt einen Arbeitsvertrag hat. Bei freier Mitarbeiter fällt es sowieso ganz raus. Bei ADM, ja.
Also warum nach der Probezeit?
Natürlich. Also das Argument von den ADM, vom
Management?
Nee, von den Teamleitern nicht, also von der Geschäftsführung war, dass wenn sie jetzt alle Agents Urlaubsanspruch geben müssten oder den Urlaubsanspruch auszahlen, dann würden sie pleite gehen, weil bei 200 Mitarbeitern immer den Urlaubsanspruch auszuzahlen, das ginge nicht und da müsste man sich nach dem Allgemeinwohl richten und das mit dem Urlaub sein lassen.
Das haben,
oder kündigen und dann wieder eingestellt werden.
Das haben die Mitarbeiter auch schriftlich, oder?
Das haben also die das schriftlich bekommen.
Das haben sie schriftlich. Das wäre ein glatter Grund für eine Arbeitsrechtsklage.
Ja, da sind sie auch bei. Also, es ist einfach zu teuer. Es lohnt nicht. Es ist billiger zu kündigen und sich einen anderen Job zu suchen.
Aber da hat doch irgendjemand eine Rechtsprechung. Wenn man will, dass es so bleibt, ist das sicherlich eine gute Lösung. Aber darum kann es ja nicht gehen.
Nee, darum geht es nicht. Genau. So, dann halt die Arbeitsorganisation. Also es gibt ja in den meisten, in der, die Arbeitsorganisation sieht so aus, dass verschiedene Schichten es gibt, meistens von 4, 6 oder 8 Stunden. Vor jedem Schichtbeginn müssen die Mitarbeiter 15 Minuten, also 20 Minuten, 15 Minuten oder 5 Minuten vor dem Schichtbeginn erscheinen. Dann ist ein sogenanntes Briefing, wo alle kurze Informationen gegeben werden. Manchmal fällt dieses Briefing aus, manchmal ist dieses Briefing besonders montags morgen noch etwas kurz gehalten, da die Informationen einfach noch nicht da sind, da die Geschäftsführer noch nicht da sind und die noch alles, dieses noch nicht abgeglichen haben. Und dann wird man halt ans Telefon gesetzt und wenn jetzt irgendwie Briefe rausgeschickt wurden übers Wochenende, erfährt man das erst vom Kunden und kann das dann erst weiter erzählen. Beziehungsweise muss dann nochmal zwischendurch ein Briefing einlegen. Daran arbeitet man aber, also bei mir jetzt im Callcenter hat es eigentlich recht gut geklappt, dass man die Informationen auch vorher hatte. So, dann sind wir bei der Technik. Also in der Callcenter-Branche hat es also 2001 Fehlinvestitionen von 500 Milliarden US-Dollar gegeben. Und die Hauptfehler sind die unnötige Standardisierung und meistens auch unnötige Hard- und Software, denn es gibt inzwischen viele Unternehmen, die sich für Callcenter-Lösungen spezialisiert haben und die Hard- und Software natürlich auch loswerden wollen.
Auf welchen Raum beziehen sich die 500 Millionen? Nur auf Deutschland?
Weltweit.
Okay.
So, dann sind wir bei der ACD-Anlage. Das ist also die Automatic Call Distribution. Und das ist der Bestandteil, der wichtigste Bestandteil. Also hier oben sind denn ist die Callcenter-Nummer, das heißt irgendwie 01802, was Ortstarif ist. Das heißt, von München kann man genauso dann die Hotline anrufen, wie von, als wenn man in Berlin wohnt und in Berlin anruft. Dann haben wir hier diese Wolke, wo die ganzen Kunden praktisch reinkommen. Die Wolke ist das CTI, was ich danach erklären werde. Und da kommen die dann in die Warteschleife, in die Queue rein und dort warten dann die Agents entweder im Status bereit beziehungsweise im nicht bereit. Bereit heißt, dass der Kunde sofort durchgestellt werden kann zu dem Agent. Nicht bereit heißt, dass noch irgendwelche Nacharbeiten sind. Das heißt, dass der Agent noch den Datensatz noch vervollständigt. Und der Kunde wird an den Agent durchgestellt, der am längsten im Bereitstatus ist. So, dann haben wir also das CTI. Moment. Das CTI. Und dann haben wir hier diese Grafik. Also PBX ist Private Branch Exchange, die TK-Anlage, in der auch das ACD integriert ist. Dann kommt über den CTI-Link wird die Telefonnummer übermittelt. Das heißt, wenn man jetzt bei einem Mobilfunkunternehmen anruft und die Telefonnummer nicht unterdrückt, kann man die halt sofort ablesen und dann mit der Kundendatenbank vergleichen. Und dieser Customer Record ist dann bei dem Agent, also hier bei dem netten Herrn mit dem weißen Hemd, dann direkt auf dem Bildschirm zu sehen. Bei anderen Mobilfunkunternehmen ist es inzwischen so, dass die, wenn man die Hotline aus dem Mobilfunkunternehmen, aus dem Netz anruft, bei dem man auch seinen Vertrag hat, können die Nummer auch so erkennen, auch wenn sie unterdrückt ist. Wie bitte?
Quelle erkennt die
Ja, ich weiß, ja. Okay, danke für die Information. Also Quelle erkennt es halt auch. So, dann gibt es das Ganze auch per Voice Response. Das heißt, wenn Sie bei einem Unternehmen anrufen und dann gefragt werden, möchten Sie einen Kundenfax versenden, drücken Sie die 1. Möchten Sie Tarifinformationen haben, drücken Sie die 2. Möchten Sie zu einem Agent verbunden werden, drücken Sie die 3. Dann wird man durch diesen Knopfdruck weiter verbunden. Dann wird man gebeten, die Kundennummer einzugeben. Und durch diese Kundennummer identifiziert man sich dann spätestens als A, B oder C-Kunde. A sind halt sehr attraktive Kunden, C ist weniger attraktiv, und wenn man ein A-Kunde ist, dann hat man das Glück, nicht so lange in der Warteschleife zu sitzen, meistens gar nicht, und C-Kunden können dann schon mal eine halbe Stunde oder so, wenn sie werktags irgendwie zwischen 12 anrufen, dann sitzen sie da eine halbe Stunde meistens. So, und zum Beispiel bei, also da weiß ich, dass es auf jeden Fall E-Plus benutzt, dieses System mit den ABC-Kunden und dann, also auf jeden Fall über die ACD-Anlage, die dann das schon an der Telefonnummer erkennen. Und dann gibt es natürlich auch schon Spracherkennung, wo sie dann auch sächsisch dann reinsprechen können, dass sie einen Kundenfax haben möchten.
So. Man dann auch sächsisch sprechende Mitarbeiter?
Also es wird tatsächlich im Assessment Center darauf geachtet, dass man, wenn man jetzt in einem Bereich ist, wo sächsisch ist, dass auch Mitarbeiter eingestellt werden, die diesen Dialekt haben, natürlich auch Hochdeutsch sprechen. Aber man kann sich, man will sich halt auch mit dem Kunden gleichstellen, und dann kann man auch wechselnd irgendwie seinen Zählerstand angeben oder so. Das
teilt die ACD das ein?
Nee, also. Also. Ja, mit Mikrofon am besten.
Ja, man kann den Agenten Profile zuweisen. Und wenn dann wenn der Kunde erkannt wird über das ACD-System, dann kann man quasi dem Kunden seinen Lieblingsagenten zuweisen, automatisch. Das geht auch halt mit Englisch. Wenn man dann englischsprachig ist, dann werden halt englischsprachige Agenten durchgestellt.
Ja. Ja, danke auch für die Information. Okay, denn TK-Anlage ist halt dieses PBX von eben, also TK-Anlage. So, dann gibt es, ja?
Wird A, B und C definiert?
Das machen wir in der ABC-Analyse. Das kommt gleich danach. So, und dann gibt es diesen Callback-Button. Das heißt, wenn man dann auf der Website eines bestimmten Unternehmens ist und Kontakt zu denen aufgenommen und Kontakt zu denen aufnehmen will, dann kann man die zurückrufen, und in den USA ist es inzwischen so eingeführt, dass die Firma Rockwell sich das hat patentieren lassen und dann für die nächsten Unternehmen, die das benutzen wollen, müssen die halt dafür zahlen. In Europa ist das eigentlich nicht so. Aber also das Patent ist erst im Juli 2002. Laut der Pressemitteilung, die ich irgendwann mal bei Heise gelesen habe, plant Rockwell irgendwann schon eine Bezahlung, aber inwiefern das gemacht werden soll, ist unklar. Also sie werden wohl Geld dafür nehmen, aber wer weiß wie viel. So, dann sind wir auch schon beim Customer Relationship Management. Das ist also Payback ist, glaube ich, das beste Beispiel. Da verweise ich dann auf die ganzen Big Brother Awards und Fürgut-Veranstaltungen morgen noch hin. Das ist sehr interessant, wie man einen Kunden wirklich rundum betreuen kann. Ihnen also sämtliche Informationen, Hobbys rauskitzelt und dann danach natürlich seine Bedürfnisse auslegt. Wenn jetzt jemand ein Hundeliebhaber ist, dann wird man ihm keine CTs, Abos oder so zuschicken, sondern eher von Tier und Heim die Zeitungsabos schicken. So, das Volumen sind, ja, das Volumen für 2001 hat, zu 2001 hat es um 9% zugelegt und das wird zu 2002 dann noch prognostiziert um 14% steigen. Es wird erarbeitet, also der Anruf, dann die Bearbeitung des Kunden, der Datensatz selber, also sämtliche Hobbys, alles, was der Kunde halt durch Umfragungen von sich preisgibt, ist, wenn er halt sagt, dass er gerne auch, dass er mit Anrufen einverstanden ist zu bestimmten Umfragungen.
Das heißt, den Daten selbst wird ein Wert zugeordnet.
Die Daten, also man hat dann halt diesen
Ein fiktiver Wert aber. Denn ein tatsächlicher Wert ist ja erst dann, wenn die Daten verkauft werden.
Ja.
Ja, eben. Darauf will ich auch raus.
Jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden. Wie kommen die 13,5 Millionen zustande? Das hat man jetzt zusammengerechnet aus den Agenturen zusammen, wie viel die an Umsatz erwirtschaften. So, dann, was bedeutet also CRM? Denn die möglichst attraktiven Kunden gewinnen, also das heißt möglichst A-Kunden, wo ich gleich zu komme, dann Kunden gewinnen, die erstens, wenn die Preise erhöht werden, keine Mätzchen machen und die einfach annehmen, dann möglichst ein großes Kaufverhalten haben, was auch immer zu steigern ist, dann eine langfristige Orientierung an den Kunden, das heißt, dass man der Kunde wirklich in allen Bereichen seines Lebens bzw. seines Kundenlebenszyklus dann betreut wird und dass man individuell auf den Kunden eingeht, also wie halt das Beispiel mit den Hundemagazinen, dass man denen dann ein Abo anbietet oder Hundeprobedöschen oder irgend sowas.
Heißt das, dass ich als A-Kunde sogar theoretisch die Telefonistin aussuchen könnte?
Also, wie wir eben gehört haben, wenn dieses Profil denn in der ACD-Anlage erstellt wird, hat man ja spezielle Mitarbeiter, die besser geschult sind, die schon länger in dem Unternehmen sind und dann werden die A-Kunden eher zu dem Agent, ohne in der Warteschleife zu sitzen, durchgestellt als ein C-Kunde. So, denn streifen wir mal kurz noch den Datenschutz, hat ja Verfassungsrang. Seit dem Urteil von 1983, das Volkszählungsurteil, wer denn nachher eine Bildschirmpause einlegen will, kann in dieses Buch gucken. Das ist so eine Art Märchenbuch von den besten Urteilen der Bundesverfassungsgerichte. So, und dann habe ich in Vorbereitung auf diesen Callcenter-Vortrag in einem Buch geblättert. Das ist von Brun und Homburg, Handbuch des Kundenmanagement von 1996. Und dann habe ich mal die Seiten gezählt, das waren 814 Seiten. Und dann habe ich die Zeilen gezählt zum Datenschutz und der Datensicherheit. Und dann kamen ganze 0,08% raus für diesen Bereich. Dann stand da auch nur so drin, dass es ein sehr wichtiger Bereich ist, der ausgebaut werden muss. So, denn was sieht der Agent alles, wenn man anruft? Er sieht, dass sie eine positive oder eine negative Bonität haben. Das heißt, bei vielen, also ein Agent, der am Telefon sitzt, macht ja meistens nicht nur mehr die Anrufe, sondern gibt auch Verträge ein. Bei Vollzeitangestellten, die 8 Stunden arbeiten, muss das so sein. 4 Stunden telefonieren, 4 Stunden Sachbearbeitung. Oder meistens ist es so, 6 Stunden telefonieren, dann 2 Stunden Sachbearbeitung. Das heißt, dass Verträge eingegeben werden und dadurch wird ja dann automatisch die Bonität geprüft. Und das Ziel ist es, nur Kunden zu haben, die eine positive Bonität haben. Und wenn meistens, man kann die Bonität halt fälschen, indem man den Vertrag halt eingibt, habe ich schon öfter ausprobiert, und dann einfach das Geburtsdatum weglässt oder den Vornamen 2 Buchstaben verändert und dann hat der Kunde auch eine positive Bonität. Sollte natürlich nicht gemacht werden, da das einfach sehr viel Kosten sind für ein Unternehmen, wenn dieser Kunde denn seine Rechnungen nicht bezahlt, dann die ganzen Mahnkosten, dann die Übergabe ans Inkassounternehmen und das Geld wird man als Unternehmen nie wiedersehen. Ja, bitte?
Ich hätte noch eine Frage, was passiert denn mit Kunden, die gezielt Fehlinformationen angeben in der ABC-Analyse, die zum Beispiel, wenn man nach Gehältern gefragt wird, was ganz anders angeben?
Das kann man nicht kontrollieren. Also man kann es halt schon angeben, irgendwann sieht man, naja, es hat vielleicht nicht ganz gestimmt und irgendwann wird man den Kunden dann aus der Datei rausnehmen.
Aha.
Nur ganz kurz noch dazu,
ja.
Das Einkommen gibt man zurzeit normalerweise nicht mehr selber an. Da gibt es Scoring-Unternehmen, die Daten da haben und die können das dann, war auch in der letzten Datenschleuder kurz drin, na, kann man auch anhand der Adresse also ermitteln. Die sind nicht darauf angewiesen, dass wir das ihnen sagen.
Ja, also Infoscore und...
Also ich habe sowas im Einsatz auch schon gesehen und dann... versteht man unter Umständen auch, warum jetzt der Kumpel mit der Kreditkarte was bestellen kann und man selber muss es irgendwie gegen Vorkasse machen. Also gibt's, ist einfach im Einsatz, das ist ein Softwareprodukt von bestimmten Firmen und das kann man super an Webshop oder ans Callcenter anklinken und dann wird das Scoring gemacht, wie zahlungskräftig der Kunde ist.
Dankeschön. So, dann gibt's noch die Churn Rate, das gehört auch zum Customer Relationship Management kurz dazu. Das heißt, wenn jetzt von 100 Kunden 25% abwandern sind, ist die Churn Rate 25%. Und das ist dann also nicht nur die Kündigung des Kunden selber, dass er den Vertrag kündigt, sondern auch durch, dass das Unternehmen den Vertrag kündigt, weil halt nicht gezahlt wird. So, dann gibt es das Call Monitoring. Das ist also die Aufnahme des Gesprächs, die natürlich nur zur Qualitätssicherung des Agents selber dienen soll, dass man die Gespräche vergleichen kann, wie man sich entwickelt hat jetzt in dem letzten Monat, ob man den Gesprächsleitfaden richtig einhält, ob man den Kunden richtig begrüßt in diesen schönen langen Sätzen, ob man die Verabschiedung richtig einhält, ob man zwischendurch die Produkte richtig erklärt. Und deswegen muss man unbedingt die Stimme des Agents mit aufnehmen. Und in diesem Urteil von 1997 kann man, also ist es halt wirklich unzulässig, erstmal das heimliche Aufnehmen und überhaupt das Aufnehmen ohne Erlaubnis des Kunden. Ja, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Also es ist... Ich habe mir halt die Frage gestellt, wenn jemand die Stimme des Agents aufnimmt, dann, also irgendwie für den Kunden ist es, glaube ich, nicht angenehm, weil man hat ja immer noch diese dazwischen die Lücken. Und dann gibt es halt Systeme, die gleichzeitig auch noch die Stimme des Kunden mit aufnehmen und das ist unzulässig.
Wie wird es denn in der Praxis gemacht, wenn das mitgeschnitten wird und später angehört wird? Hört sich dann jemand wirklich die gesamte Aufzeichnung an oder gibt es da Stichproben?
Da gibt es direkt Abteilungen, Controlling und so, die das machen, das mithören.
Ja, also alles, Stichproben, 2%, 17%, gar nichts?
Also genau Zahlen weiß ich nicht, dass es in jeder Agentur anders ist. Okay. Nee, alle nicht, nur Stichproben. Also das wäre ein zu großer Aufwand. Ja, ist eine, natürlich. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass alle Gespräche aufgenommen werden.
Also ich kenne das, dass es so von bei uns vom Kunden verlangt wurde, weil wir quasi Termine telefoniert haben und dann sind Außenmitarbeiter von denen zu dem Kunden hingefahren, erst ab einer bestimmten Qualifikation des Kunden, das heißt Kaufkraft. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass er gar nichts haben wollte. Und dann wollten die als Beweis dafür, dass die Agenten nicht lügen, die Termine quasi stimmen, das aufgezeichnet haben.
Ja, dann hat er aber die Einwilligung dazu gegeben.
Genau, und dann wird halt gesagt, haben Sie etwas dagegen, wenn wir diesen Vertrag oder ne, Ihre Einwilligung aufzeichnen? Mhm. Und dann wird das nochmal aufgenommen, aber erst nach Einwilligung des Kunden. Das muss auch gesagt werden. Und
wenn, ja.
Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es definitiv ein Bruch gegen das Datenschutzgesetz.
Ja. So, dann sind wir auch schon bei der ABC-Analyse. Oh, Entschuldigung. Also wir haben bloß noch 5 Minuten, deswegen ganz schnell.
Es ist auch so, dass es in moderneren Callcentern mehr oder weniger Coaches gibt, die dann hinter den Leuten sitzen und also nur das Gespräch vom Agent hören und den dann nach jedem Gespräch beraten, wie man es besser machen kann und so weiter und so fort, weil man da doch Kunden beeinflussen kann und welche Gespräche zum Beispiel definitiv aufgezeichnet werden dürfen, ist alles, was so mit Aktien und so weiter zu tun hat, einfach um den Nachweis zu führen. Die müssen dann aber nach einer gewissen Zeitraum auch wieder gelöscht werden.
Aber dann muss der Kunde auch einwilligen.
Also wenn ich irgendwo auf
also du kannst es aufnehmen, darfst es aber nicht veröffentlichen. So.
Nach Rücksprache oder einfach so?
Na, wenn du es niemandem sagst, kannst du es ja aufnehmen.
Naja. Also ich weiß immer wieder, dass man irgendwas abmacht, dass man vielleicht das telefonisch kündigt und 3 Monate später kriegt man dann den Brief mit der Vertragsverlängerung.
Also ich habe aber gekündigt hier und da habe ich das Gespräch aufgenommen.
Muss ich das auch, also normalerweise muss ich das ja machen, aber gibt es da vielleicht arbeitsrechtliche Vorschriften, die das ausnahmsweise aufheben, diese
Anwendung? So speziell weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beantworten. So, denn also 76% der Unternehmen in Deutschland gebrauchen die ABC-Analyse. Denn das statistisch klassische Bild besagt halt, dass 20% der A-Kunden 80% des Umsatzes erwirtschaften. Hier haben wir jetzt eine Grafik eines Kosmetikkonzerns, wo zusammengefasst der Kundenbestand von 100% besteht und der Umsatzanteil. Und hier haben also 17% der A-Kunden 87% des Umsatzes erwirtschaftet. Und die werden natürlich dann viel besser behandelt als der C-Kunde, der den größten Anteil mit ausmacht, aber doch nur sehr wenig kauft. Und dann gibt es da Tabellen, wie man jetzt die Kundenattraktivität feststellt. Das ist hier jetzt so ein mittlerer B-Kunde. Man kann hier maximal 30 Punkte erreichen. Das heißt, da müsste alles 5 gewesen sein. Der Kunde hier, also der mag das mit den Preisen, wenn Preise erhöht werden jetzt für ein bestimmtes Produkt, dann wird er dieses Produkt wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Dann sein Zahlungsverhalten wird er wahrscheinlich innerhalb von 14 Tagen wird er das schon überweisen, hat aber wahrscheinlich keine Einzugsermächtigung. Dann sein potenzielles Wachstum ist auch eher so mittelmäßig, das heißt, dass er im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr bestellen wird und was natürlich das Ziel des Unternehmens ist, dass man als Kunde immer mehr bestellt und selber ein Wachstum hat.
Wie viele Punkte brauche ich denn, um A-Kunde zu werden?
30, also bei dieser Tabelle.
Ja, achso, nur wenn ich die volle Punktzahl erreiche, bin ich A-Kunde?
Also denn das ungefähr bei 70% fängt man dann an. Also wenn 16 Punkte gleich 53% sind, ungefähr bei 70. Okay, dann kommen wir zum Schluss und zwar zum Leitfaden zum artgerechten Umgang mit Hotlines. Da habe ich auf der Doku wird dann ein Link zu sehen sein bei hexen.org/funny. Kann man sich direkt so ein PDF-Dokument dann runterladen und sich das dann ausdrucken und neben den Telefonhörer kleben oder so. Und dann, also ganz wichtig ist halt, zur richtigen Zeit anzurufen. Wenn man was Unwichtiges will, kann man ruhig am Wochenende oder abends um 4 Uhr morgens anrufen. Dann, wenn man das Wichtiges will, sollte man möglichst nicht montags morgens anrufen. Und auch ab 16 Uhr sein lassen, also zwischen 12 und 16 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr. Meistens sind die Leute, die was wissen, bis 20 Uhr noch erreichbar. Und dann ist es halt ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Also der Agent ist gestresst, die Anrufer sind gestresst und dann einfach, es hilft überhaupt nichts, sich aufzuregen. Und dem Agent ist es dann sowieso schon egal, da er emotional völlig abgestumpft ist. Weil... weil, also bei Rechnungsreklamationen. So, und dann sollte man, wenn, also es gibt halt diese rechtliche Frage, diese Einwilligung, die wird meistens sehr hübsch verpackt, also sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen noch weitere Informationen zusenden oder Sie anrufen, dann wird das halt so ein bisschen eher klein verpackt und dann kommt halt dieser Haken, wo dann bestimmte Informationen auch von anderen Unternehmen zugeschickt werden oder Sie dann im Outbound auch nochmal angerufen werden. Und da sollte man definitiv Nein sagen. Ja? Achso. Ganz wichtig ist dann noch bei Outbound, das will ich noch kurz erklären, wenn jetzt ein Anruf kommt zu Körpergeruch oder zu bestimmten Produkten, ist ganz wichtig, dass man sagt, dass einem das Produkt egal ist. Wenn man nämlich Nein sagt, assoziiert man dem Agent, dass man schon über das Produkt Bescheid weiß und dass man definitiv nichts damit zu tun haben will. Außerdem bekommen die durch diese ganzen Motivationstrainings eingeimpft, wenn der Kunde Nein sagt, ist es auch ein Ja für das Produkt, da er schon Bescheid weiß und eine Meinung kann man immer ändern. Deshalb einfach sagen, mir ist das Produkt egal und ich möchte, dass Sie mich nie wieder anrufen, löschen Sie bitte meine Daten und dann einfach auflegen. Ob Sie jetzt die Daten löschen, ist fraglich, aber Sie haben es auf jeden Fall gesagt. Also bei Emnet ist es dann zum Beispiel so, die nehmen die machen ein Zufallsprinzip von den Nummern, der Computer wählt die Nummern irgendwie automatisch und zum Schluss fragt dann halt der Agent, ob man damit einverstanden ist, noch weitere Umfragen daran teilzunehmen und dann werden die Daten halt gespeichert und dann sollte man wirklich Nein sagen. So, dann habe ich hier noch die folgenden Links, die sind dann, also da ich alles online stellen werde, kann man das dann alles in Ruhe nachlesen. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und weitere Fragen bitte ich dann im Saal 5 zu beantworten, also gleich um 13 Uhr. Dankeschön.